Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, immer abwechselnd erzählen wir uns eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche gehen wird. Mhm. Und Richard, wir sind bei Folge 243 angelangt.
Ja.
243 Wochen Zeitsprung und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Natürlich weiß ich das noch. Es war nämlich eine kleine Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit.
Sehr gut.
Nicht tumultartige Geschichte der Olympischen Spiele der Neuzeit. Sehr spannend. Auch für Leute, die sich generell nicht für diesen organisierten Sport interessieren.
Genau, ich habe versucht, das ein bisschen in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten.
Das ist ja auch sehr gut gelungen, muss ich sagen.
Zwei Sachen muss ich noch ergänzen. Also die eine Sache ist, ich habe das nicht dazu gesagt, aber es ging nur um die Sommerspiele. Und das ist insofern relevant, weil ich sage an einer Stelle, dass ab 2012 bei den Spielen in London zum ersten Mal Frauen an allen Bewerben teilnehmen durften. Und das stimmt nicht ganz, denn wenn man die Winterspiele mit einbezieht, dann wird das wohl erst 2026 der Fall sein, weil bei der nordischen Kombination treten bislang nur Männer an.
Ja, Gratulation IOC.
Genau, richtig. Und du hast ja 1950 geschätzt, insofern knapp.
Entschuldigung mal, 57 habe ich glaube ich gesagt, 56. Na, was habe ich gesagt?
Ich weiß nicht.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich blauäugig, ja, naiv.
Ja.
Was das angeht.
Es gibt noch eine zweite Sache, zu der wir Feedback bekommen haben. Und zwar hast du ja vermutet, dass man mit dem Trinken aufpassen muss, dass man nicht zu viel trinkt.
Ja.
Und da haben uns zwei Marathonläufer Feedback geschickt und es ist tatsächlich so, dass man mit dem Wasser trinken aufpassen muss, was vor allen Dingen daran liegt, dass man viel ausschwitzt und dann auch Mineralien ausschwitzt und wenn man dann zu viel Wasser trinkt, dann kann es zu einer Schwellung des Gehirns zum Beispiel kommen und insofern ist es gar nicht so unwichtig, nicht zu viel zu trinken.
Ja, es ergibt Sinn.
Genau, also Nikolas und Christoph haben uns da Feedback geschickt und Christoph ergänzt noch, dass man auch mit Essen aufpassen muss und überhaupt rät er den Leuten nur das zu machen, was sie auch aus dem Training kennen, weil dann ja, macht man nichts falsch.
Also mein Rat diesbezüglich ist ja, ja. Einfach überhaupt keinen Marathon zu laufen.
Ja, aber ich denke, das hat schon einen sehr großen Reiz für viele Leute, so Langstrecken zu laufen, überhaupt so ein bisschen Sportarten zu machen, wo man über seine Grenzen geht.
Was für Sportarten machst du, wo du über deine Grenzen gehst?
Ja, ich nicht. Ich sag nur, es hat für viele einen Reiz. Also ich kann verstehen, dass es für viele so diesen Reiz hat.
Ja, ja, ich verstehe es ja auch.
Weil es was süchtig machen, das hat auch dieses regelmäßige Laufen.
Aber weißt du, was man sagt über Süchte? Wenn es nicht schädlich für dich ist, dann ist es keine Sucht, sondern es ist eine Angewohnheit. Aber ja, na sehr gut. Da hätte man das auch geklärt.
Genau. Das heißt, Richard, wir haben letzte Woche über Sport gesprochen und die ja. Olympischen Spiele und sind so ins Jahr um 1900 rum gesprungen. Wohin und in welches Jahr geht es dieses Mal?
Also in dieser Geschichte geht es eigentlich, es umspannt mehrere Jahrhunderte, aber ich würde sagen, der wichtige Punkt in dieser Geschichte ist irgendwann im 19. Jahrhundert. Mhm. Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts, aber generell umspannt diese Geschichte so ein bisschen die Jahrhunderte. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das nicht gehört, weil wir da noch nicht aufgenommen haben. Ja? Aber vorhin, bevor wir auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt haben, ja, habe ich zu dir gesagt, ich muss mir noch ein Getränk holen. Ja. Nicht ohne Grund, denn in der heutigen Folge werden wir über dieses Getränk sprechen.
Ja, das gerade vor dir steht.
Das gerade vor mir steht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es stehen mehrere Behältnisse vor mir mit Wasser und Kaffee und Wein und das eine Getränk, von dem ich gesprochen habe.
Verstehe, es ist alkoholhaltig.
Also ich meine, es ist Sonntag, ja, also deswegen trinkt man alles durcheinander.
Ja, klar.
Dieses Getränk, über das ich sprechen werde, das ist alkoholhaltig. Mhm. Und dieses Getränk kennt man unter dem Namen Whisky.
Ah, sehr schön. Whisky.
Und Daniel, welches Land fällt dir ein, wenn du an Whisky denkst?
Schottland.
Es fällt einem sofort Schottland ein. Allerdings ist es so, dass die Erfolgsgeschichte des schottischen Whiskys eine recht junge ist. Und es ist so, dass es vor der schottischen Whisky-Industrie eine Whisky-Industrie gegeben hat, die für lange Zeit den Weltmarkt dominiert hat. Kannst du dir vorstellen, was das für eine ist?
Also der Markt, von dem es dann nach Schottland kommt, Island.
Hast du Island gesagt?
Ja, Island, der berühmte also schottische...
Island. Originell, die Antwort, aber du musst einen Buchstaben ändern. Und dann hast recht.
Ach, ich muss nur einen Buchstaben ändern?
Ja.
Von Island?
Ja.
Oh Gott, jetzt stehe ich am Schlauch.
Einen einzigen Buchstaben. Wie viele Länder gibt es, die wie Island klingen, wenn man einen Buchstaben ändert?
Island. Ah, Estland.
Come on. Irland.
Okay, Irland, ja. Liegt auf der Hand.
Daniel, wir werden in dieser Folge über die irische Whisky-Industrie sprechen. Mhm. Wir werden uns grundsätzlich so ein bisschen über die irische Whisky-Industrie unterhalten, aber wir werden uns vor allem über einen Steuerbeamten unterhalten, beziehungsweise über seine Erfindung, die Geschicke der irischen Whisky-Industrie maßgeblich beeinflusst hat. Mhm. Und ohne hier jetzt vorgreifen zu wollen, diese Erfindung hat auch die schottische Whisky-Industrie maßgeblich beeinflusst.
Verstehe. Ist der Whisky, den du vor dir hast, ein irischer Whisky oder ist es ein schottischer?
Nein, es ist kein irischer Whisky. Und warum das so ist, das werden wir auch erfahren. Ja,
ah, sehr gut.
Im Zuge dieser Folge. Aber, weil du mich gerade daran erinnerst, ich nehme jetzt schnell einen Schluck, um mich einzufühlen in diese Folge.
Verstehe. Das heißt, du wirst in dieser Folge jetzt immer lalliger sprechen und immer undeutlicher werden und...
Ich nehme nicht so ein großes Glas. Nein, es ist ein Lagavulin. Mhm. Ein Islay Whisky. Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Kurz. Okay. Aber fangen wir von Anfang an. Was ist eigentlich Whisky, Daniel? Hast du eine Idee, was das eigentlich ist?
Also meine Assoziation zu Whisky ist, das ist Alkohol, der sehr lange lagert. Mhm. Aber ich weiß nicht mal aus welchem Getreide oder so der gemacht wird. Keine Ahnung.
Ja, verständlich, weil es sind viele unterschiedliche.
Ah, ja.
Und es gibt viele unterschiedliche Whisky. Deswegen, um uns das jetzt grundsätzlich anzuschauen, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte. Mhm. Ja, das ist ja das, was wir hier machen. In der Geschichte zurückspringen. Und wir springen jetzt ins 12. Jahrhundert. Und das 12. Jahrhundert ist angeblich jener Zeitraum, in dem irische Mönche nach Irland zurückgekehrt sind mit einem gewissen Wissen. Und ich meine, wir kennen ja die irischen Mönche, die sind ja bekannt dafür, dass sie in ganz Europa unterwegs waren und hier die ein oder andere Sache gemacht haben. Entweder die Religion verbreitet oder dann eben interessante Dinge aufgeschrieben haben, mitgenommen haben nach Irland und dann auch in andere Länder. Und so haben sie es auch hier gemacht. Und was die irischen Mönche mitgebracht haben aus der Mittelmeergegend, ist das Wissen, wie man Parfum destilliert. Hm. Parfum. Und dieses Wissen, wie man also quasi aus einer Sache was destilliert, das haben sie verwendet, um ein Getränk zu produzieren. Also sie wollten nicht Parfum trinken, aber sie haben sich gedacht, wenn das bei Parfum funktioniert, also wenn es bei Dingen funktioniert, die man irgendwo reinsteckt und dann ist dieser Brennvorgang, ja, also dieser Destillationsvorgang und dann kommt irgendwie diese Essenz raus, vielleicht können wir das auch mit Getränken machen und sie machen das auch. Sie destillieren etwas zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Destillat, einem im Englischen sagt man zu Spirit und im Gegensatz zu dem Whisky, wie wir ihn heute kennen und was du auch schon erwähnt hast, der lange eingelagert wird, ist dieser Whisky nicht vergleichbar. Also angeblich war es so, dass dieser Whisky dann einfach dieser Alkohol war, dieser klare, den sie dann versehen haben mit unterschiedlichen Kräutern. Mhm. Also sie haben dann zum Beispiel Minze dazugeben oder Thymian oder auch Anis. Also wenn du heutzutage diesen Whisky trinken würdest, den sie damals vielleicht wahrscheinlich produziert haben, dann würdest du denken, gut, das hat überhaupt nichts mit dem Whisky zu tun, den wir heutzutage trinken.
Okay, ja.
Selbst wenn du nicht jemand bist, der jeden Tag Whisky trinkt, das wird dir wahrscheinlich auffallen. Wie oft bei solchen Dingen ist es auch so, dass wir keine Dokumentation haben dessen, was dort wirklich passiert ist im 12. Jahrhundert, wann genau wirklich diese Mönche angefangen haben, Whisky zu machen. Allerdings im Jahr 1405 wird zum ersten Mal Aqua Vitae erwähnt. Und du fragst dich jetzt, warum wird Aqua Vitae erwähnt, beziehungsweise wieso sagt der Richard, dass Aqua Vitae erwähnt wird? Wir sprechen doch hier von Whisky.
Ja.
Andererseits ist es natürlich so, dass du ein gebildeter Mensch bist. Das heißt, du weißt natürlich, dass Whisky abgeleitet ist vom Gälischen für Wasser des Lebens, also Aqua Vitae.
Ah, sehr gut.
Das Irische heißt übrigens Ishka Baha. Also das ist Ishka Baha, aus dem wurde dann Whisky.
Ist die Aussprache gesichert?
Die Aussprache ist gesichert, weil ich habe YouTube aufgemacht.
Verstehe.
Und habe reingeschrieben, Whisky, Pronunciation, und habe ein Video gefunden.
Das heißt, du hast die Wahrheit aus YouTube destilliert.
Ja. Sehr gut. Genauso habe ich es gemacht.
Sehr gut.
Auf jeden Fall dieses Aqua Vitae, dieser Whisky wird zum ersten Mal im Jahr 1405 in einem Dokument erwähnt. Und das ist ein irisches Dokument. Das heißt, im Gegensatz zur ersten Erwähnung von Whisky in Schottland, die im Jahr 1494 war, ist es fast ein Jahrhundert, das davor liegt. Ja? Oder dazwischen liegt. Was bedeutet, dass die Iren höchstwahrscheinlich die waren, die den Whisky tatsächlich erfunden haben. Wie geht es dann weiter? Also ab diesem Zeitpunkt, wo man weiß, gut, es existiert in Irland, ist Whisky dann regelmäßig produziert worden und in großen Mengen. Man kann es nicht ganz genau sagen, weil, wie gesagt, die Dokumentation ist lückenhaft bei solchen Dingen. Aber es ist so, dass es im 17. Jahrhundert zum ersten Mal Lizenzen gibt, die vergeben werden fürs Brennen von Whisky. Und zwar von King James I.
Mhm.
Und die erste Lizenz in Irland wird vergeben an einen gewissen Sir Thomas Phillips, der eine Destillerie in Bushmills im County Antrim baut. Und diese Destillerie ist damit auch die älteste Destillerie der Welt, die mit einer Lizenz brennt. Und ab dem Jahr 1661 werden dann auch Steuern erhoben auf die Whisky-Produktion in Irland und Britannien. Und diese Steuer, die hat, wie soll ich sagen, die hat wenig Zähne. Sagt man es im Deutschen?
Ja.
Also, sagt man es?
Ja, sagt man, ja.
Ja, okay. In erster Linie deswegen, weil die Meldung der Produktion, also dass die Leute sagen, gut, ich produziere jetzt Whisky, das war freiwillig bis zum Jahr 1761. Und nachdem das einhergegangen ist mit Steuerzahlungen, haben sich natürlich relativ wenig Leute dort gemeldet und gesagt, wir produzieren Whisky.
Also denen hat ein Reinheitsgebot gefehlt?
Reinheitsgebot? Ja, darauf kommen auch noch zu sprechen.
Okay.
Was ganz ähnlich ist. Viele dieser Dinge haben ja mit Vorstellungen davon zu tun, wie was produziert werden muss, damit es echt ist.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall, diese Steuer wird erhoben, anfangs recht zahnlos. Was diese Steuer allerdings macht, ist, dass sie dafür sorgt, dass es zwei unterschiedliche Arten von Whisky gibt. Ja. In Irland. Es gibt den sogenannten Parliament Whisky, das ist der, der lizenziert war. Und es gibt den sogenannten Poitin, was abgeleitet ist vom gälischen Wort für kleiner Topf, weil die illegal gebrannt haben, also ohne Lizenz, die haben in kleineren Pots ihren Whisky gebraut, destilliert.
Mhm.
In den folgenden 100, 150 Jahren gibt es dann unterschiedliche Verordnungen, die teilweise dafür sorgen, dass die Whisky-Industrie in Irland floriert und teilweise auch, dass das Wachstum stark eingeschränkt wird. Aber schlussendlich ist es so, dass dann im Jahr 1823 mit einem Erlass die Steuern auf diese Produkte halbiert werden. Und ein weiteres Gesetz sorgt dann auch dafür, dass die legale Produktion des Whisky viel attraktiver wird als vorher.
Mhm.
Ja. Also bis dahin haben die Leute versucht, davon Abstand zu nehmen, sich zu melden und zu sagen, dass sie hier jetzt Whisky produzieren, weil es für sie in erster Linie Nachteile gebracht hat. Durch diese Reformierung dieser Gesetze im Jahr 1823 sorgt es dann dafür, dass sich mehr Leute melden und lizenzieren lassen. Und wenn man das dann vergleicht, im Jahr 1821, also 2 Jahre bevor dieses Gesetz verabschiedet wird, gibt es 32 lizenzierte Destillerien in Irland. Im Jahr 1827 sind es dann schon 82 und im Jahr 1835 sind es 93, also 93 Destillerien. Mhm. Das sorgt dann in weiterer Folge auch für den sogenannten Dublin Whisky Peak. Also Dublin war die Stadt, in der Whisky produziert worden ist in Irland. Mhm. Und Irland war zu jener Zeit auch der größte Produzent dieser Spirits im Vereinigten Königreich. Und diese Destillerien in Dublin waren die größten der Welt. Ja? Also du hast hier im Grund für den Weltmarkt massive Mengen Whisky produziert. Und in dieser Zeit, also 19. Jahrhundert, vor allem eben auch in Dublin, was hier dominiert, sind die sogenannten Pure Pot Still Whiskys. Mhm. Und nachdem du dich nicht wahnsinnig auskennst mit Whisky und das selbst für jemanden, der sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt hat, das relativ kompliziert ist, werde ich jetzt noch nicht darauf eingehen, was das bedeutet mit diesem Pure Pot Still. Aber wir werden später noch einmal drüber sprechen, weil es ist nicht ganz unwichtig. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall, diese Pure Pot Still Whiskys werden in Dublin produziert und sie gelten quasi als die besten Whiskys der Welt. Und die sind so gut und die sind so erfolgreich, dass zum Beispiel auch im Jahr 1878 noch eine schottische Firma, und zwar die Distillers Company Limited, ein eigenes Werk in Dublin baut, um dort Whisky zu produzieren. Also selbst Ende des 19. Jahrhunderts ist Irland noch immer dominant, was den Whisky angeht, im Vergleich zu Schottland. Mhm. Das wir eigentlich heutzutage als dieses Land kennen, das Whisky produziert und exportiert. Aber wie so oft gibt es natürlich auch Probleme. Also diese ganzen Dinge, die sind nicht so smooth sailing, wie man denkt, dass sie sein können. Es gibt mehrere Dinge. Eine Sache zum Beispiel ist, im 19. Jahrhundert in Cork in Ireland wird die sogenannte Cork Total Abstinence Society gegründet von einem Geistlichen namens Theobald Matthew. Mhm. Und ist eine Abstinenzvereinigung, also Abstinenzler. Und die findet so einen Zuspruch, diese Society, dass innerhalb relativ kurzer Zeit mehr als 3 Millionen Menschen diese Pledge unterschreiben. Also, dass sie nichts mehr trinken. Was dafür sorgt, dass 20 Destillerien schließen müssen.
Was, 3 Millionen?
Ja. Ein weiteres großes Problem im 19. Jahrhundert, was die Konsumation von Whisky angeht, ist auch recht naheliegend. Kannst du dir vorstellen, was es ist, was im 19. Jahrhundert dafür sorgt, dass weniger Whisky konsumiert wird?
Wir sind im 19. Jahrhundert, oder?
Richtig.
Da gab es ja die große Hungersnot, vielleicht die.
Richtig, die große Hungersnot, wo 1 Million Menschen sterben, 1 Million wandert aus und natürlich dezimiert. Wenn du plötzlich 2 Millionen Menschen weniger hast, die deinen Whisky trinken, dann hast du natürlich als Industrie ein großes Problem. Mhm. Diese beiden Dinge, die verblassen aber im Gegensatz zu der einen Sache, die ich jetzt besprechen werde und die, wie soll ich sagen, höchstwahrscheinlich die Sache war, die den größten Einfluss auf die irische Whisky-Industrie im 19. Jahrhundert gehabt hat. Und zwar ist es dieser Steuerbeamte, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Ja? Dieser Steuerbeamte ist ein gewisser Aeneas Coffey. Coffey, nicht geschrieben wie Kaffee, sondern mit Y am Ende, okay. Statt 2 E.
Ja.
Also ein E und ein Y. Coffey. Aeneas Coffey. Im Jahr 1831 macht dieser Aeneas Coffey etwas, was sehr folgenschwer sein wird. Er selber, nur kurz zu ihm, geboren 1780 und ist ein Ire und war Steuerbeamter. Ja. Und unter anderem war seine Aufgabe eben auch, dass er bei den unterschiedlichen Desserien darauf schaut, dass sie auch ihre Steuern zahlen. Und er macht diese Arbeit bis ins Jahr 1824, als er dann beschließt, aufzuhören als Steuerbeamter. um sich dem Whisky zu widmen. Also durch seine Arbeit hat er natürlich in Dublin zu tun gehabt mit den unterschiedlichsten Designs der Kupferkessel für diese Produktion von diesem Whisky. Er kennt sich aus und er kennt auch die Alternativen, auch jene Alternativen, die noch nicht so weit verbreitet sind. Und eine dieser Alternativen, die schaut er sich genauer an und er verändert sie und reicht im Jahr 1831 ein Patent ein. Und dieses Patent beschreibt den sogenannten Coffee-Stil. Und bevor wir jetzt aber genau über diesen Coffee-Stil sprechen, denke ich, ist es einmal Zeit, dass wir uns einmal zuerst genauer anschauen, wie Whisky eigentlich produziert wird. Mhm. Ja, weil ich habe ja vorhin gefragt, weißt du, was Whisky ist und so weiter.
Ja.
Aber jetzt natürlich sollte ich einfach einmal erklären, was es ist, damit wir uns auch eine Vorstellung davon machen können, was für ein Einschnitt dieser Coffee-Stil war, den Ineas Coffee patentieren hat lassen.
Mhm.
Also die Produktion von Whisky funktioniert grundsätzlich so. Du brauchst zuerst einmal ein Getreide, auf jeden Fall Gerste und dann aber auch Mais, Roggen, Weizen oder Hafer. Und du nimmst dieses Getreide und du lässt es melzen. Melzen bedeutet, du breitest das so aus auf dem Boden und wendest das regelmäßig, befeuchtest das, bringst das zum Keimen und daraus entsteht dann der sogenannte Grünmalz. Und im Zuge dieses Keimens wird die Stärke im Getreide zu Malzzucker umgewandelt.
Mhm.
Dieser Vorgang, der wird dann schließlich durch Hitze gestoppt, ja, weil du möchtest nicht, dass das überhand nimmt. Also du startest diesen Prozess und du stoppst ihn dann mit Hitze. Und zum Beispiel in Schottland wird bei diesem Prozess auch gern Torf verwendet. Also da wird Torf dazugegeben durch Hitzeproduktion, zum Beispiel Feuer, das dafür sorgt, dass dieser Prozess gestoppt wird. Und wenn du Torf dazu gibst, dann kriegst du diesen rauchigen Geschmack.
Ah, okay, ja.
Danach kommen dann noch zwei Prozesse, bevor gebrannt wird, und zwar das Maischen. Da wird dann dieses Getreide mit heißem Wasser versehen und hier wird dann dieser Vorgang auch fortgeführt mit der Umwandlung von Stärke in Zucker. Ja, da sind Enzyme verantwortlich dafür, dass diese Stärke dann in Zucker umgewandelt wird. Und im nächsten Vorgang, im Gärvorgang, profitiert man dann quasi davon, dass diese Dinge in Zucker umgewandelt worden sind, weil dieser Zucker wird dann in Alkohol umgewandelt.
Mhm.
Also es wird Hefe dazugeben und das ist jetzt dieser Vorgang, wo diese Masse auch zu einer alkoholhaltigen Masse wird. Am Ende dieses Vorgangs hast du aber etwas, das hat einen sehr niedrigen Alkoholgehalt. Und was machst du dann, wenn du einen sehr niedrigen Alkoholgehalt hast und du willst einen höheren?
Dann muss man destillieren.
Richtig. Und das passiert jetzt.
Ich glaube sogar, der Alkoholgehalt, der natürlich entsteht, der endet so bei, kann es sein, 17-18% so?
Also bei der Flüssigkeit sind es, die dann verwendet wird, beim Destillieren sind es 5-8%.
Oh, so wenig, okay.
Wird jetzt aber noch umgetrieben. Also hier geht es in erster Linie darum, dass man den Alkoholgehalt erhöht. Aber was natürlich auch passiert, ist, dass viele Dinge entfernt werden, die den Geschmack stören können.
Ja?
Also natürlich wird Wasser entfernt, weil damit konzentrierst du das Ganze. Aber auch Geruchs- und Geschmacksstoffe werden entfernt. So am Schluss sollte eigentlich ein Destillat übrig bleiben, das relativ geschmacksneutral ist, aber auch nur relativ. Ja? Es ist nämlich wichtig hier anzumerken, dass erstens einmal der irische Whisky im Gegensatz zu dem schottischen nicht zweimal destilliert wird, sondern dreimal. Und hier kann ich jetzt nämlich auch als schöne Überleitung die Erfindung von Ineas Coffee anbringen. Es ist nämlich so, das ursprüngliche Destillieren passiert in den sogenannten Pot Stills. Also das sind so kupferne Brennblasen, also die sind so dickbauchig und laufen dann oben zu in so einer Art Schwanenhals, wie es auch genannt wird. Und hier wird diese Masse, diese alkoholhaltige, diese Flüssigkeit eingefüllt und es gibt zwei Brennvorgänge. Also nach dem ersten hast du ungefähr, ich glaube, 20 Volumenprozent Alkohol und nach dem zweiten hast du 60-75. Hier auch wichtig, beim irischen Whisky wird bei diesem Vorgang nicht nur diese gemälzte Gerste verwendet, sondern auch die ungemälzte. Ja. Was zurückgeht auf eine Steuer auf Malz, also auf eine Malzsteuer, und deswegen haben die Iren angefangen, ihren Whisky nicht nur mit gemälzter Gerste, sondern auch mit ungemälzter Gerste zu produzieren.
Mhm.
Und das ist die Standardmethode in Irland zu jener Zeit. Und Aeneas Coffey kommt, beziehungsweise hat sich das angeschaut über die Jahre, in der er als Steuerbeamter dort auch war. Und er hat eine neue Art, dieses Destillat zu produzieren. Und zwar im sogenannten Column Still, also in einer Art Säulenbrenner, wo ständig diese Maische zugegeben wird und es wird kontinuierlich destilliert. Also deswegen heißt dieses Ding auch die Continuous Still. Ist eigentlich eine Erfindung, die schon auf jemanden zurückgeht, der vor Coffey war. Destillerie im Cork County hat das im Jahr 1822 erfunden. Die Erfindung war aber nicht ideal und deswegen ist es kaum verwendet worden. Coffey hat sich das angeschaut und hat Verbesserungen am Design durchgeführt. Zum Beispiel dahingehend, dass ein größerer Anteil dieser Dämpfe, die produziert werden in diesem Still, wieder zurückzirkulieren in den Brenner, was dafür sorgt, dass man am Schluss einen höheren Alkoholgehalt erreicht. Mhm. Um es kurz zu machen, diese Erfindung von Coffey ist im Grund eine Möglichkeit, dieses Destillat viel schneller und viel günstiger zu produzieren. Außerdem produzierst du ein Destillat, das ein Volumenprozent von bis zu 94,8 hat. Im Gegensatz zu den 60 bis 75, wenn du es mit diesen Potstills machst. Und Aeneas Coffey, er meldet dieses Patent an im Jahr 1831 und wir erinnern uns, das ist eigentlich so gerade dieses Jahrhundert, wo man sagen wird, okay, das ist so die Hochzeit des irischen Whisky. Ja? Du hast hier diese großen Destillerien in Dublin und die produzieren ein Produkt, das auf der ganzen Welt verkauft wird, das marktführend ist. Und Coffey meldet dieses Patent an und er ist mittlerweile selber auch Betreiber einer Destillerie. Ja? Und er verwendet seine Erfindung selber. Und er ist auch nicht, also er zeigt es dann auch den unterschiedlichen Betreibern der anderen Destillerien, dass sie sich das anschauen können. Und im Jahr 1833 sind trotzdem nur 7 dieser Continuous Stills bzw. dieser Coffee Stills in Verwendung in Irland, weil sich die großen Destillerien weigern, dieses Ding zu verwenden. Also zu jener Zeit, die 4 großen Destillerien in Dublin sind John Jameson, William Jameson, John Powers und George Rowe. Und diese 4 sagen, sicher nicht mit uns. Was nicht damit zu tun hat, dass sie Luditen wären. Ja? Also du kennst ja die Luditen, oder?
Ja, ja.
Zurückzuführen auf die Weber, die dann die Webmaschinen zerstören, weil sie sagen, die nehmen ihnen die Arbeit weg. So war das nicht bei den Destillerien. Diese Destillerien waren state of the art, ja, im 19. Jahrhundert. Das war quasi die führende Whisky-Industrie der Welt und die haben natürlich alles gemacht, um so viel Profit wie möglich aus Dingen rauszuschlagen. Aber bei dieser Sache haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ja, weil sie der Meinung waren, dass minderwertiger Whisky daraus entsteht. Mhm. Was auch wieder auf diese Eigenart dieser Continuous Still im Vergleich zu diesen Pot Stills zu tun hat. Es ist nämlich so, diese Pot Stills, einerseits ist es so, die müssen nach jedem Destillationsvorgang gereinigt werden, damit du einen neuen Vorgang starten kannst, aber du kannst es nicht hundertprozentig reinigen. Das heißt, du hast immer gewisse Rückstände und diese Rückstände geben auch diesem Destillat, das dann rauskommt, so ein bisschen an Geschmack. Und bei der Coffee Still hast du einfach einen sehr klaren und einen sehr geschmacklosen Spirit bzw. Destillat rauskriegt. Und das wollten sie nicht. Sie haben gesagt, das ist nicht richtig. Außerdem, ich habe ja vorhin von den gemälzten und von den ungemälzten, von der gemälzten und der ungemälzten Gerste gesprochen, ja, die verwendet wird bei den Pot Stills. Und das brauchst du beim Coffee Still nicht. Kannst du ungemälzte Gerste und ungemälzten Mais und was du willst, kannst du reinhauen und es funktioniert. Ja. Und das wollten sie nicht. Haben sich geweigert, das zu verwenden. Und Aeneas Coffey, der Prophet, der im eigenen Land nichts gilt,
ja,
so war das ein bisschen, weil Aeneas Coffey, und was macht dann der Prophet, wenn er im eigenen Land nichts gilt?
Der wandert aus, nach Schottland.
Er wandert nicht unbedingt aus, aber er geht nach Schottland und sagt, schau, ich habe hier diese neue Technik und ich möchte sie euch lizenzieren. Mhm. Und in Schottland waren sie begeistert davon. Ja, da haben sie keine Bedenken gehabt, was die Qualität des Whiskys angeht. Und warum war das so? Weil die Art und Weise, wie in Schottland Whisky gemacht worden ist, ein anderer war als in Irland. Mhm. Also Mini-Exkurs hier jetzt. Ja. drei Arten von Whisky. Ja, wir haben den Pure Pot Still Whisky, wie ich ihn gerade beschrieben habe, den die Iren machen, wo sie dreimal destillieren und es quasi so die Königsklasse des irischen Whisky war. Dann haben wir den Blended Whisky und dann haben wir den Single Malt. Heutzutage ist, wenn man von Whisky spricht und sagt, ja, ich bin Whisky-Kenner und der beste Whisky ist, ist immer der Single Malt. Single Malt bedeutet einfach nur, dass es Destillat von einer Destillerie ist. Und das andere ist der Blended Whisky. Und der Blended Whisky ist Anfang des 20. und Ende des 19. Jahrhunderts in Schottland das Standardprodukt gewesen. Damals war der Single Malt Whisky nichts, wo die Leute gesagt haben, okay, das brauchen wir unbedingt, sondern sie wollten einfach einen Whisky und sie haben einen Blended Whisky genommen. Und der Blended Whisky, das bedeutet einfach, du hast Destillat bzw. Spirit von unterschiedlichen Destillerien und mischst die zusammen und kannst auch, wie soll ich sagen, ein schönes Geschmacksprofil haben, aber es ist halt nicht Single Malt. Aber zu jener Zeit war das der Standard-Whisky und das war in erster Linie der Whisky, der aus Schottland exportiert worden ist. Deswegen haben sie überhaupt kein Problem damit gehabt, zu sagen, gut, wir nehmen hier jetzt diese Coffee-Still, können im Grunde reinhauen, was wir wollen, an Getreidecreme, an geschmacklosen Spirit raus, den können wir dann in unsere Fässer hauen und in den Fässern kriegt er dann eh den Geschmack, den wir ihm geben wollen. Mhm. Falls du dich fragst, was zum Beispiel ein berühmter Blended-Whisky ist, Johnny Walker.
Ah ja.
Und ist genau einer dieser gewesen, die so erfolgreich waren, auch schon 19. Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Was den Schotten natürlich auch hilft bei der Verwendung des Coffee Stir, beziehungsweise dass sie sich entscheiden, dass sie jetzt die Coffee Stir verwenden, ist im Jahr 1846 werden die sogenannten Corn Laws aufgehoben. Und diese Corn Laws sind während der Hungersnot erlassen worden, um dafür zu sorgen, dass nicht billiger Mais aus den USA importiert wird. Und die werden 1846 aufgehoben. Das bedeutet, dass jetzt günstiger Mais nach Großbritannien kommen kann, beziehungsweise auch nach Schottland. Und dann können sie günstigen Mais einkaufen, können damit dann in der Coffee Still günstiges Destillat produzieren, das sie dann in ihre Blended Whiskys geben. Mhm. Also alle gewinnen. Also fast alle, bis auf die Iren. Weil die Iren, die halten weiterhin fest an ihrer Art und Weise, Whisky zu machen. Sie sträuben sich gegen die Verwendung dieser Coffee Still. Es ist sogar so, dass sie zum Beispiel, ich glaube, es ist 1878, veröffentlichen sie so Pamphlete, wo sie schreiben, dass Whisky, der aus Destillat ist, das aus Coffee Stills kommt, das ist kein echter Whisky, darf nicht als Whisky bezeichnet werden. Es gibt dann sogar gerichtliche Auseinandersetzungen, wo darüber gestritten wird, ob man dieses Ding dann Whisky nennen darf oder nicht. Mhm. In erster Linie eben auch wegen dieser Potsdam-Geschichte mit 30% gemälzten und 30% ungemälzter Gerste. Das ist ein Reinheitsgebot, von dem du vorher gesprochen hast. Ja. Das haben sie in Irland und sie pochen drauf und übernehmen einfach die Coffee Stirn nicht. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Ja. Natürlich, Geschichte ist selten so monokausal. Also man kann jetzt nicht sagen, die irische Whisky-Industrie ist in erster Linie zugrunde gegangen, weil sie nicht die Coffee Still verwendet haben. Ist sicher ein Löwenanteil gewesen, aber es hat auch noch andere Gründe gegeben. Zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts irischer Unabhängigkeitskrieg, der dann schlussendlich auch dafür sorgt, dass nicht mehr nach England bzw. in die Commonwealth-Staaten exportiert werden kann. Mhm. Wichtigster Absatz der irischen Destillerien. Du hast vorhin schon einmal angesprochen, die Prohibition, ja, die kommt auch zwischen 1920 und 1933 in Kraft und die USA, zweiter größter Absatzmarkt für die irische Whisky-Industrie, bricht auch ein. Mhm. Andere übliche Gründe gibt es auch, also zum Beispiel Missmanagement der großen Brennereien, also der großen Destillerien. All diese Dinge sorgen dann dafür, dass Anfang des 20. Jahrhunderts Schottland Irland als Whisky-Exportland schon lange überflügelt hat. Mhm. Während Ende des 19. Jahrhunderts noch 28 Destillerien in Irland existieren, sind es in den 1960er Jahren nur noch drei.
Oh.
Und im Jahr 1966 schließen sich dann diese drei zusammen unter dem Namen Irish Distillers und produzieren Whisky und Gin und andere Spirits. Und im Jahr 1972 schließt sich diesen Irish Distillers dann noch die Bushmills Distillery an, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und damit gibt es noch ganze zwei Whisky-Distilleries in Irland im Jahr 1972. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Geschichte der irischen Whisky-Industrie und Aeneas Coffee, weil wir sollten auch noch über die Zukunft sprechen, und zwar über die Zukunft des irischen Whiskys, denn er kommt wieder. Bei irischem Whisky ist es so, dass man von ihrer Warte aus von Glück sprechen kann, dass sie in den 1980ern, also nicht sie, sondern Irish Distillers, also die, die noch die verbleibenden Destillerien gehabt haben, die werden gekauft, und zwar von Pernod Ricard, den du ja kennst als einen der größten französischen Konzerne, die Getränke produzieren. Und Pernod Ricard übernimmt Irish Distillers und gibt irischem Whisky so einen richtigen Marketing-Push. Mhm. Also versieht Jameson vor allem mit so Marketing-Power, dass Jameson weltweit zum bekannten Whisky wird. Und natürlich dadurch, dass sie in den 80ern angefangen haben, Jameson zu pushen, haben sie gleichzeitig natürlich auch die irische Whisky-Industrie wieder so ein bisschen beflügelt. Mhm. Also seit dieser Zeit sind neue Destillerien entstanden in Irland. Zum Beispiel hat die Kilbeggan Distillery wieder ihre Tore geöffnet, die im Jahr 1954 geschlossen wurden eigentlich. Und die Kilbeggan Distillery ist neben der Bushmills auch die älteste in Irland. Jetzt wieder existieren. Und heutzutage ist es so, dass es wieder 25 Destillerien gibt in Irland. Im Vergleich zu diesen drei, beziehungsweise zwei, die es noch in den 70er Jahren gegeben hat.
Verstehe.
Auch im Vergleich zu 128 Destillerien in Schottland.
Na gut, das sind schon ein bisschen mehr. Aber sag mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt eine neue Destillerie aufmache? Das dauert doch, keine Ahnung, also soweit ich das von Whisky kenne, dauert es ja 10 bis 20 Jahre, bis man den dann trinken kann. Das heißt, du hast erstmal...
Moment.
Okay, Entschuldigung.
Du brauchst nicht 10 bis 20 Jahre.
Ach so. Ich dachte, der Lager
ist
so lange
natürlich auch von der Art, es hängt von der Art des Whisky ab, den du produzierst, weil du vorhin von Reinheitsgebot und so weiter gesprochen hast. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Anforderungen bzw. Regeln, dass du an Whisky zum Beispiel Scotch nennen kannst. Mhm. Also wenn du jetzt neue Destillerie aufmachst, was immer wieder passiert, dann kannst du ab diesem Zeitpunkt, wo du deinen Spirit produzierst, bis zum ersten Verkauf, musst du mit mindestens 3 Jahren rechnen, weil ein Scotch darf nur als Scotch bezeichnet werden, wenn er mindestens 3 Jahre in einem Fass war.
Ja, das geht ja.
Ja, aber 3 Jahre ist halt sehr kurz. Also die meisten Leute würden wahrscheinlich einen Whisky, der 3 Jahre in einem Fass liegt, nicht trinken wollen. Mhm. Obwohl man es auch kann und es schmeckt auch ganz gut. Ich habe vor kurzem einen gekauft, so eine neu aufgemachte Destillerie ganz im Norden des schottischen Festlands in Thurso. Und das ist dann sehr frischer und der schmeckt einfach ganz anders als ein Whisky, der seit 10, 15, 20 Jahren in einem Fass liegt. Ja. Aber 3 Jahre ist so quasi die Mindestdauer. Ich weiß nicht, ich kann da gar nicht genau sagen, was die Richtlinien beim irischen Whisky sind, ob es eine gewisse Jahresanzahl braucht, dass du ihn überhaupt als irischen Whisky verkaufen kannst. Der Jameson zum Beispiel, interessanterweise, Jameson ist ja auch ein Blended Whisky. Und zwar blended aus eben Single Malt aus Single Malt und aus diesem klassischen Potstill Whisky, der in Irland produziert wird. Ja. Also da hast du auch diese zwei unterschiedlichen Whiskys drin, die dann den dritten ausmachen, von der Art her.
Aber das ist schon so, wie ich gesagt habe, wenn du so eine neue Destillerie aufmachst, dann hast du erstmal einige Jahre lang kein Produkt, das du verkaufen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist keine einfache Sache, so ein Ding aufzumachen. Vor allem stell dir vor, du machst eine neue Serie auf und dann produzierst du einen Whisky, dann dauert es mindestens 3 Jahre und dann verkaufst du den und dann sagen die Leute, es ist ein Dreck. Ja. Was machst du denn dann?
Ja.
Das ist Jahre deines Lebens verpfuscht. Passiert schon auch. Und es gibt so diese Craft Distilleries, also diese kleinen, so wie es diese Craft Beer das Craft Beer gibt, gibt es auch Craft Distilleries, die wirklich ihre Potstills in einem Raum haben und wo so kleine Mengen produziert werden, dass du das überhaupt nicht vergleichen kannst mit jetzt so einer riesigen Distillerie wie, was ist die, Glenlivet, die interessanterweise auch Pernod Ricard gehört. Es gibt einen großen britischen Getränkekonzern, dem ganz viele schottische Destillerien gehören, der heißt Diageo. Und das sind halt so diese Destillerien, die enorme Mengen produzieren und natürlich auch enorme Marketingkraft haben. Und sorgen dann dafür, dass der Whisky eben so beliebt ist und dass er halt auch so wahrgenommen wird als so ein einzigartiges Produkt und so weiter. Aber viel davon ist einfach Marketing. Deswegen möchte ich das nicht vorgreifen, aber es wird einmal noch eine Folge geben über schottischen Whisky. Weil ist eine ähnlich interessante Geschichte.
Verstehe.
Gut, ich wäre am Ende meiner kurzen Geschichte des irischen Whisky, beziehungsweise eines Mannes, der wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen der irischen Whisky-Industrie war. Nicht zum Guten, sondern eher zum Schlechten.
Sehr schön, Richard. Ja, spannende Geschichte. Wie schaut's denn aus mit deinem Glas? Ist es schon leer? Musst du Nachschub holen?
Nein, ist nicht leer. Ich habe nur zwei kleine Sips davon. Aber jetzt nehme
ich. Weil ich mich ja wirklich mit so Whisky überhaupt nicht auskenne, habe ich noch einige Fragen.
Bitte.
Zum einen, wie trinkst du den? Also ist da jetzt ein Eiswürfel drin? Ist der auf Zimmertemperatur? Ist da noch Cola mit drin? Was macht man so?
Ist da noch Cola mit drin? Ausnahmsweise kein Cola. Schau, ich bin kein Whisky-Snob. Es gibt so ein paar Grundregeln.
Ja.
An Single Malt solltest du normalerweise nicht mit Eis trinken, weil es halt verdünnt. Generell trinke ich meinen schottischen Whisky ohne Eis. Wenn ich einen Bourbon trinke, und das ist dann wahrscheinlich die dritte Folge, die ich machen werde über Whisky, nämlich amerikanischer Whisky. Wenn ich einen Bourbon trinke, dann öfter mal mit Eis, weil die kann man eigentlich auch ganz gut mit Eis trinken und da macht es nichts, wenn sie ein bisschen verdünnt sind.
Mhm. Das heißt, die Frage, was denn der große Unterschied ist, zum Beispiel zwischen Bourbon, Scotch, Whisky, die spare ich mir dann auf für die nächsten Folgen.
Ja, also ich meine, zum Beispiel Bourbon wird viel mit Continuous Still produziert. Mhm. Also zum Beispiel Jack Daniels, die haben riesige Continuous Stills. Aber ja, das geht zu weit.
Gibt es eigentlich offiziell so eine Regelung, ab wann was Whisky es sich nennen darf? Oder gibt es international, meine ich?
Ganz ehrlich, gibt es wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht.
Okay.
Müsst ihr nachschauen. Wie gesagt, ich bin kein Experte jetzt, was Whisky an sich angeht, aber ich meine, viele von diesen Dingen kann man natürlich davon ausgehen, dass es gewisse Richtlinien gibt, so wie es die Richtlinien gibt beim Scotch, dass du es nur Scotch nennen darfst, wenn es mindestens 3 Jahre im Fass eingelagert war und solche Dinge. Ja. Ich meine, was ich natürlich auch nicht erwähnt habe, jetzt in dieser Sache, nach diesem Vorgang, wo du das Destillat rauskriegst, ja, danach entsteht ja eigentlich erst der richtige Whisky, weil vorher hast du so eine klare Flüssigkeit und die hat auch noch nicht viel Geschmack, vor allem nicht, wenn du es durch den Continuous Still laufen musst lassen und dann gibst du es in die Fässer und in den Fässern kriegst du ja eigentlich erst den typischen Geschmack für diese entsprechenden Whisky. Ja, also die werden oft zum Beispiel in alten Sherry-Fässern oder in alten Bourbon-Fässern gelagert und dann kriegst du diese unterschiedlichen Geschmäcker rein, die nicht direkt aus diesem Getreide kommen, das du hier destilliert hast.
Also ist es eigentlich völlig egal, was man vorher destilliert hat. Am Ende ist das Fass entscheidend.
Nichts ist völlig egal.
Okay.
Whisky.
Ja, ich verstehe schon.
Es ist alles recht kompliziert und viel davon ist sicher auch so ein bisschen, Marketing und Gepose, aber natürlich gibt es schon auch Leute mit feinen Nasen, die schmecken Unterschiede. Also die würden wahrscheinlich einen Unterschied schmecken, ob jetzt das ursprüngliche Destillat aus einer Coffee-Still kommt oder aus einem Pot-Still.
Hm. Verstehe. Ich hätte gerne von dir noch vielleicht so einen Tipp. Also ich stehe auf dieses Experten-Mimikry. Also weißt du hast von was keine Ahnung, aber du kommst auf jemanden zu, sagst 1-2 Sätze und vermittelst damit der anderen Person, du hast wahnsinnig viel Ahnung. Wie bestelle ich jetzt, ich habe wirklich keine Ahnung, wie bestelle ich jetzt am besten einen Whisky und die Person gegenüber hat dann den Eindruck, ich habe voll den vollen Plan.
Oh,
was bestelle ich da? Ich bestelle einen Single Malt, auf jeden Fall.
Ja, aber wenn der das Gefühl haben solltest, du weißt, dass du dich auskennst, dann musst du das Ding beim Namen nennen. Du kannst jetzt sagen, ich möchte einen Single Malt.
Okay, dann sage ich,
ich möchte gerne einen Ardbeg Wigdal zum Beispiel. Ja, einer der teuersten Islay Whiskys, die es gibt. Sehr torfig, aber auch sehr gut.
Ja, aber ich meine, ich muss ja dann so ein paar Eigenschaften nennen. Ich habe, weiß ja vielleicht noch gar nicht, was sie für einen Whisky da haben. Aber da sage ich sowas wie, ja, irgendwie, ich hätte gerne einen rauchigen Single Malt. Das ist wahrscheinlich, dann oute ich mich so als, der hat keine Ahnung. Ne?
Na, du kannst sagen, ich hätte gerne einen rauchigen Single Malt, am besten naheliegend von Isla.
Ja, stimmt.
Weil da kommen die rauchigsten her. Und sie dann so, aha, ja, gut, dann kann ich Ihnen einen Bruchlari oder einen Lagavulin oder auch einen Artbeck vorschlagen.
Und dann sage ich, du so, der ist so fit genug, ja, den nehme ich.
Ja, genau. Also, geht schon.
Welcher
kannst du dir überall irgendwie durchwursteln.
Welcher würde mir denn am besten schmecken? Also ich mag das Rauchige überhaupt nicht.
Magst rauchig nicht?
Überhaupt nicht. Ich mag es am besten süß. Gibt's nicht, oder?
Naja, wenn du es so süßlich magst, dann wird dir wahrscheinlich ein Bourbon am besten schmecken, weil diese Mais-Whiskys haben immer eine gewisse Süße. Wenn du es nicht amerikanisch haben willst, sondern trotzdem noch schottisch, würde ich zum Beispiel einen Highland-Whisky nehmen. Also die sind ja aufgeteilt durch in die Gegenden. Also es gibt die Isla und dann die Highland und die Speyside und so weiter. Und der Highland hat so eine leichte zusätzliche Süße. Mhm. Also ich habe zum Beispiel einen hier, den ich damals, als ich in Schottland war, mitgenommen habe. Ein Paul Blair. Falls du mal den Film gesehen hast, The Angel's Share.
Nee.
Von Ken Loach. Hast du ihn nicht gesehen?
Nee.
Ja, da gibt es zwei Szenen. Oder eine, glaube ich, die spielt in dieser Destillerie.
Mhm.
Ja, na gut.
Verstehe.
Verschwende dann dich diese Information,
wenn du es nicht
gesehen hast.
Vielleicht nicht ans Publikum, ich weiß ja nicht.
Ja.
Aber hast du jetzt eigentlich schon gesagt, was du da jetzt trinkst und warum du das trinkst?
Achso, ja, ich trinke einen Lagavulin. Warum ich den jetzt trinke? Weil ich mir überlegt habe, ich habe keinen irischen. Ich wollte aber auch keinen Bourbon trinken.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, dann trinke ich einen Midrange schottischen Single Malt.
Midrange, ja, ist gut. Der ist nicht zu scharf, ne? Der hat Naja, wie gesagt, mir fehlt das Vokabular, um über Whisky zu reden. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Schau, Ivan, ich kann ja auch nicht viel dazu sagen.
Ja.
Ich kann sagen, ob es mir schmeckt und ob er brennt beim Runtergehen oder nicht. Eine Eigenart der irischen Whiskys ist ja, dass sie dreimal destilliert werden. Habe ich das schon gesagt?
Ja.
Und deswegen sind sie weicher.
Mhm.
Ich kann mich erinnern, als ich war mal Schulaustausch, wir waren mit der Schule mal in Nordirland. Und dann waren wir bei der Bushmills Distillery.
Ja, geil, wir waren mit der Schule in der Distillerie.
Ja, schon. und eigentlich, wir waren ja underage, haben wir nichts zu trinken gekriegt.
Okay.
Aber wir waren dann so in diesem Verkaufsraum nach der Führung und da war irgendwie so eine amerikanische Reisegruppe und die haben ihre kleinen Fingerhütchen voll mit unterschiedlichen Whiskys gehabt, wo man dann eben so testen hat können, welcher jetzt welcher ist, damit man auch schmeckt den Unterschied zwischen jetzt Bushmills und die haben uns dann so probieren lassen. Und ich habe dann wirklich geschmeckt, dass der Bushmills hat sehr, sehr smooth, also sehr weich geschmeckt, weil eben dreimal destilliert worden ist und nicht zweimal wie der schottische zum Beispiel.
Stehe. Sehr gut, Richard. Du hast es geschafft, ein Thema mir näher zu bringen, von dem ich erstens keine Ahnung hatte und das mich vorher auch noch nicht interessiert hat.
Sehr gut.
Aber es ist dir gelungen in dieser Folge, die auch gar nicht so kurz geworden ist.
Oh ja. Weil es eine kurze Geschichte ist. Na, ich freue mich.
Sehr schön.
Aber würde ich sagen, mach mal Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@zeitsprung.fm zum Beispiel oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify gibt es uns auch, da kann man zwar kein Feedback hinterlegen oder hintergeben.
Hinterlassen.
Feedback abgeben. Hinterlassen, so ist es. Kein Feedback hinterlassen. Aber man kann uns folgen, was gut ist, weil dann sehen wir, wie viele uns auf Facebook, auf Spotify folgen und dann haben wir ungefähr ein Gefühl dafür, wie beliebt wir auf Spotify sind. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, naheliegenderweise, weil das ist auch dieser Ort, wo unsere Sichtbarkeit am größten ist, wenn man hier Reviews schreibt, aber auch auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Es gibt außerdem die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir diesen Podcast hier schon so regelmäßig und so kontinuierlich machen, liegt auch daran, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Markus, Jens, Robert, Dirk, Marc, Sonja, Peter, Claudia, Viviane und Michael, Volker, Leander, Katharina, Hendrik, Cyril, Thomas, Robert, Marc, Martin, Markus, Peter und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, Zeit für dich, dich zu betrinken.
Na, trink mich nicht. Ja, ich genieße.
Achso, stimmt. Mit
ein Whisky.
Denn das ist ja Alkohol, den schüttet man nicht so runter, sondern den genießt man.
Naja, es kommt drauf an, was für einer, gell? Aber ja, stimmt. Und ich genieße ihn einfach.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, geben wir demjenigen das letzte Wort, der es immer hat und der wahrscheinlich auch ab und zu mal so ein Glas Whisky getrunken hat.
Ja, sicherlich. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Warte mal ganz kurz, ist bei dir im Hintergrund, regnet es oder läuft da gerade ein Pferd vorbei?
Es lief ein Pferd vorbei.
Tatsächlich. Siehst du mal, habe ich gut erkannt.
Wir haben ja hier so eine Vieracker-Garage.
Ah, okay, verstehe.
Und der geht dann immer so durch die Straßen mit dem Pferd.
Okay, sorry. Jetzt.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Mein Name ist Paul Ripke und heute geht's um den Podcast AWFNR. Alle Wege führen nach Ruhm. Der Paul Ripke Podcast, das ist ein Gesprächspodcast für seichte Unterhaltung. Also, du lauschst zwei Menschen, manchmal auch drei, bei einem Telefonat oder einem Gespräch dabei zu, wie sie darüber labern, was in ihrer letzten Zeit so abging. Bei AWFNR rufe ich Leute aus meinem Telefonbuch, interessante Freundinnen aus aller Welt an, neben Poldi, Lola Weipert, Bowser kommen hier auch regelmäßig, Chrissy Martin und Caro Kauer zu Wort. Oder eben auch Menschen, die einfach mich begeistert haben. Jonas Deichmann war da, Jan Ulrich, mit dem habe ich gesprochen. Und grundlegend weiß ich nicht ganz genau, was da in der Zukunft passiert, aber ich rufe Leute an, die ich in der Woche vielleicht auch mal kennengelernt habe und die mich inspiriert haben, um vielleicht euch da draußen auch ein ganz klein bisschen zu inspirieren. Jedes Gespräch überrascht zumindest mich jedes Mal aufs Neue und manchmal kommt sogar dabei raus, dass ich danach mich für ein Praktikum bei Big FM bewerbe und vielleicht sogar das ein oder andere berufliche Erfolgserlebnis feiern darf. Danke, Lola. Dafür, schau mal. Also jeden Dienstag um 16.20 Uhr deutscher Zeit, 420 und so, gibt's eine neue Folge AWFNR. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Podcast auf dem Podcast-Player deines Vertrauens. Viel Spaß beim Hören von Alle Wege führen nach Ruhm.